Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek. Wir wollen uns heute mit der sogenannten Gaming-Szene beschäftigen und beziehen uns auf Innenminister Horst Seehofer, der ja im Zusammenhang mit dem antisemitischen Terroranschlag von Halle gesagt bzw. gefordert hat, die Gaming-Szene stärker in den Blick zu nehmen. Da ja einen direkten Zusammenhang zwischen dieser, ich nenne es jetzt mal Kultur, Lifestyle, vielleicht Bewegung und rechten Terror sieht. Und dazu wollen wir uns heute mit unserem Experten genau zu dieser Einschätzung unterhalten und fragen, ob unser Innenminister damit richtig liegt oder ob das nicht eine komplette Fehleinschätzung ist. Und zu Gast haben wir heute den Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Huberts. Wir begrüßen Sie sehr herzlich und freuen uns natürlich, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Hallo, freut mich auch.
Ich stelle Sie mal kurz in Ihrer beruflichen Vita dann vor. Sie sind unter anderem Dozent an der University of Applied Sciences Europe in Berlin zur Geschichte und Theorie von Spielen. Sie sind Redakteur und Autor für das Spielkultur-Bookerson WASD. Sie haben daneben noch den Game Studies Sammelband Zwischenwelten, Atmosphären im Computerspiel herausgegeben. Und zuletzt haben Sie noch als Associated Producer das Berliner Studio Vaza Games bei der Entwicklung der politischen Bildungs-App Kontabund unterstützt, die Hilfestellung gibt, wie man menschenfeindlichen Stammtischparolen Kontra gibt. So, bevor wir jetzt zu Seehofers Einschätzung kommen, vielleicht können Sie ja erstmal uns sagen oder einschätzen, wer das denn eigentlich sein soll, die Gaming-Szene.
Die Gaming-Szene oder Gamer-Szene, ja, also die gibt es so eigentlich nicht in dieser Homogenität. Oder wenn, dann gibt es sie so, wie es eine Literaturszene gibt. Da ist dann aber der, oder da sind dann die Leserinnen von großen Kunstromanen mit dabei, aber auch die Leserinnen von Groschenroman, Kreuzworträtsel, Enthusiastinnen. Genauso ist das beim Gaming auch. Es ist einfach eine riesige Kultur, ein sehr vielfältiger Gegenstand, der verschiedenste Interessen und Bedürfnisse auch bedient und damit eben auch sehr viele verschiedene Menschengruppen. Ja, das heißt, wenn, müsste man hier ein bisschen differenzieren und ein bisschen genauer gucken, welche Subkultur dieser Gaming-Kultur man jetzt eigentlich genau meint.
Genau, das wäre ja dann die Frage. Also hat Horst Seehofer oder die Menschen, die ihn auch da beraten haben, hat er da eine bestimmte Subkultur ins Auge gefasst? Was wäre das denn für so eine Subkultur?
Ja, er hat sich da natürlich sehr ungünstig ausgedrückt, eben weil es so undifferenziert ist, diese Begrifflichkeit. Und ich müsste jetzt so ein bisschen raten, wen er da tatsächlich gemeint hat. Ich würde sagen, wenn es quasi ein Problem mit Rechtsextremismus in der Spielekultur gibt, dann in Subkulturen, die sich auf Plattformen wie dem Distributionsdienst Steam bewegen. Das ist eine Plattform, wo man eigentlich Computerspiele kaufen kann, wo es aber auch so ein soziales Netzwerk gibt, in dem man sich über die Spiele austauschen kann. Und das ist halt sehr unmoderiert. Das heißt, dort wird so, ja, quasi so ein sehr absolutes Verständnis von Meinungsfreiheit gelebt, was eben auch offen ist für rechtsextreme Sprache. Genau, und da geht es dann vor allen Dingen um auch eine Gaming-Kultur, eine Gaming-Subkultur, die sich selbst als Hardcore-Kultur versteht, so als harter Kern dieses Kulturgegenstands. Und dem es auch sehr wichtig ist, diese Rolle zu verteidigen als harter Kern. Kommen wir bestimmt später auch noch mal drauf. Genau, aber das wäre so mein etwas differenzierterer Versuch, diese Szene, die Horst Seehofer meint, einzugrenzen.
Was gibt es denn da so für Beispiele? Vielleicht nehmen wir noch gar nicht mal dieses, wo man jetzt sagen, komplett rechtsextrem, nationalsozialistisch geprägt, aber was dann eine sehr populistische oder auch so der neuen Rechte nahestehenden Spielekultur beziehungsweise in dieser Gaming-Szene eigentlich vorherrscht. Also was gibt es denn da zum Beispiel für Foren und was gibt es eigentlich für Beispiele, wo sich so etwas auch, sagen wir mal, in der breiteren Öffentlichkeit dann auch gezeigt hat?
Genau, also da muss man erstmal zu sagen, dass die Gaming-Kultur da eben auch quasi noch Verknüpfungen zu anderen Bereichen der Netzkultur hat. So eine Plattform, die halt über die viel gesprochen wird und viele Ableger dieser Plattform wäre halt 4chan und dann halt Ableger wie 8chan oder deutsche Ableger wie Crowdchan. Das ist ein Imageboard, wo Menschen völlig anonymisiert Texte und Bilder posten können, also hauptsächlich Bilder, die sie dann mit Texten noch kommentieren, die langfristig nicht gespeichert werden. Das heißt, es gibt so einen gewissen Wettkampf um Aufmerksamkeit und ja, diese Imageboards sind sehr berüchtigt dafür, dass dort eben nicht moderiert wird. Deswegen hat zum Beispiel die Neue Rechte dort auch Fuß gefasst, weil sie dort eben sich sehr frei äußern kann. Und da hat sich eine sehr spezielle Kultur gebildet, die es ja einen sehr schwer macht, überhaupt zu beurteilen, wer ist dort jetzt quasi ein Rechtsradikaler oder wer teilt so eine regressive Ideologie oder nicht und wer macht nur Spaß, weil in diesem Aufmerksamkeitswettkampf, der da herrscht, geht es halt viel darum zu provozieren und das funktioniert halt sehr gut mit rechtsextremen Inhalten, mit rechtsextremen Codes und Anspielungen. Genau, und diese Kultur, die so von Imageboards wie 4chan kommt, die merkt man eben auch in anderen Bereichen dann spezifischer der Spielekultur, wo auch wenig moderiert wird. Und das ist sowas wie die eben zum Beispiel schon angesprochene Plattform Steam, wo man dann, wo Leute sich Profile anlegen können, wo Leute Gruppen gründen können oder bei Spielen selbst im Community-Bereich Diskussionen aufmachen können. Und weil dort so wenig Moderation stattfindet und Steam dort so einen Ansatz fährt, möglichst viel zuzulassen, findet man dort einiges. Also von Usern, Spielenden, die sich zum Beispiel Hakenkreuze als Profilbild geben. Das wäre dann so ein sehr deutlicher Extremfall, wo eigentlich das deutsche Recht auch schon eingreifen müsste. Bis hin dann zu Accounts, die dann eher diese etwas kodierten Meme der neuen Rechten benutzen, also wo dann so dieser Pepe the Frog zu sehen ist in seinen verschiedensten Versionen und Ausformungen. Genau, und auf den Profilen selbst präsentieren sich dann halt auch wirklich Menschen, also entweder klar so als Leute, die provozieren wollen mit gefährlicher rechtsextremer Sprache, bis hin zu Leuten, wo man relativ klar sagen kann, das sind Rechtsradikale, das sind Neonazis, die hier völlig unverblümt und ohne Sorge zu haben, hier blockiert oder rausgeschmissen zu werden. Adolf Hitler zitieren, Bilder von ihren SS-Großeltern vermeintlich posten. Genau, und sehr halt nach außen tragen, welche Ideologie sie vertreten.
Gibt es denn da auch organisierte Strukturen, also dass da organisierte Gruppen in solchen Foren und so weiter auftreten, beziehungsweise andere versuchen aufzuhetzen oder zu rekrutieren? Oder ist das erstmal nur so ein riesiger Schwarm, der sich sozusagen unabhängig voneinander dann gefunden hat und das sozusagen die gleiche Sachen dann gut findet?
Sowohl als auch. Also man kann auch so quasi aus der analogen Welt Gruppen beobachten, die sich dort bewegen oder vermutlich bewegen. Also es gibt zum Beispiel eine Steam-Gruppe der identitären Bewegung, die sieht sehr offiziell aus, die benutzt die Sprache, die benutzt die Links, so das ganze Corporate Design sozusagen, kann aber auch genauso gut einfach von einer Privatperson gehostet werden, so aus eigenem Antrieb, aber solche Gruppen sind da, haben auch mehrere hundert Mitglieder und vertreten natürlich da auch die Position der identitären Bewegung, machen da Werbung für Aktionen der identitären Bewegung. Genau, dasselbe hat man dann auch zum Beispiel für die AfD, also wo man dann noch ein bisschen mehr von ausgehen kann, dass das aus Privatinitiative von jemandem entstanden ist und wahrscheinlich nicht auf Geheiß der Partei, wo aber eben auch so das Corporate Design, die Sprache, die Inhalte genauso vermittelt werden und eben auch durchaus Werbung gemacht wird. Rekrutieren würde ich es da vielleicht noch nicht nennen. Das hat man dann eher bei so Kleingruppen, wo man dann nicht mehr sagen kann, die sind jetzt irgendwie an konkrete Organisationen angedockt. Da ist es dann wirklich dieser Schwarm, also wo man wirklich dann nicht so die ein, zwei großen rechtsextremen Gruppen hat mit tausenden Mitgliedern, wo man sagen kann, die muss man beobachten und dann ist alles gut, sondern man hat für hunderte bis tausende Kleinstgruppen, die eben auch so mit dieser ironischen Brechung arbeiten, wo man nie genau weiß, okay, nennen die sich jetzt nur aus Spaß irgendwie Holocaust-Gruppe oder steht da eine Ideologie hinter und die haben dann halt relativ wenige Mitglieder. Die rekrutieren dann aber in dem Sinne, dass sie in andere Gruppen reinschreiben oder in eine eigene Gruppe Leute dann auf andere Plattformen noch einladen, zum Beispiel dann auf eher verschlüsselte und abgeschottete Plattformen wie Discord, was so eine Art Skype für Gamer ist, also eine Kombination aus quasi direktem Voice-Chat, Text-Chat, aber auch Inhalten, die man dort posten kann in abgeschlossenen Gruppen, das lebt man recht oft und da laden dann halt auch ja, rechtsextreme Gruppen ein, weil dort kann dann noch, also ohne den Blick von außen quasi, dann nochmal ganz anders miteinander gesprochen werden. Genau.
Ist denn, mal abgesehen davon, dass man jetzt, wenn man eine Gruppe Holocaust nennt, ob das jetzt so witzig ist oder nicht, ne? Also es scheint ja dann auch auf jeden Fall eine sehr niedrige Schwelle zu existieren, sowas dann zu nutzen. Ist denn auch ein bisschen... Weil es fällt ja dann schon auf, dass solche Foren ja schnell gekapert werden können. Könnte man dann schon aber von so einer gewissen, zumindest Teilkultur, die sich in dieser Gaming-Kultur angesetzt hat, dann sprechen, die jetzt auch keine kleine Gruppe ist, sondern die schon sehr sich jetzt im Gegensatz zu anderen dadurch, dass sich auch diese politische Meinungsbildung da auch dann zunutze gemacht hat oder diese Verbreitung ihrer eigenen Ideen und des Aufhetzens und so weiter. Und könnte man da vielleicht dann sagen, dass da irgendwie so, ist auch alles natürlich ein bisschen so auf der Meta-Ebene, dass da gewisse Protagonisten in der Gaming-Kultur auch versagt haben, wenn es jetzt auch um Spieleentwickler oder überhaupt diese Spieleentwicklungsindustrie geht. Kann man das so sagen oder ist das jetzt einfach auch zu weit hergeholt oder man sucht sich da jetzt irgendwie den Bösewicht zu sehr in der oberen Etage?
Nö, ich wird schon sagen, dass man das sagen kann. Also natürlich muss man auch immer das große Ganze im Blick behalten. Ne? Jetzt die Spielekultur ist jetzt nicht der Hauptschauplatz rechtsextremer Bewegungen. Das muss man halt immer so ein bisschen differenzieren und sagen, es ist halt ein Platz, an dem das passiert. Und es gibt, denke ich, können wir später auch noch drüber reden, wahrscheinlich auch gute Gründe, warum man Spielekultur da besonders im Blick halten muss, weil auch die Vergangenheit gezeigt wird, dass gerade halt diese Kerngruppe der Spielenden, die ich beschrieben habe, eben auch relativ anfällig und anschlussfähig sind an Ideologisierung. Genau, ja, aber zurück zur Frage, ob quasi da auf einer gewissen Ebene versagt wurde, diese Plattform halt so einzuhegen, dass sowas nicht passiert, würde ich sagen. Ja, also bei Steam wird eigentlich schon seit Jahren so von Journalisten, aber auch von so Teilen der Öffentlichkeit gefordert, dass dort nun endlich mal durchgegriffen und moderiert wird. Das kommt nur so langsam im Gang, ist halt ein US-amerikanisches Unternehmen mit diesem sehr US-amerikanischen Verständnis von Meinungsfreiheit. Genau, und trotzdem ist da halt die Frage, warum da nicht quasi die Industrie sich selbst schon ein bisschen reguliert hat und halt auch, warum politische Protagonisten da auch nicht schon früher das erkannt haben und reagiert haben und gesagt haben, auf Steam zum Beispiel ist es eh schon so, dass man jetzt Spiele nicht kaufen kann, die quasi jugendschutzrechtlich eingestuft sind, dass sie quasi eigentlich nur ab 18 verkauft werden dürfen oder auf dem Index gelandet sind. Das wird da umgesetzt, aber wenn halt jemand dort Hakenkreuze postet, da gibt es halt aktuell keine, also da gab, ich kenne dort keine Fälle, wo jetzt aufgrund der deutschen Rechtslage dort quasi ein Account gelöscht wurde oder so. Steam macht das dann manchmal, weil sie sich natürlich auch ein bisschen absichern wollen, aber es passiert zu wenig. Und deswegen kann man jetzt, wenn man das beobachtet, sagen, also ohne jetzt genau einschätzen zu können, ob da jetzt quasi so die neue Rechte groß aktiv ist oder ob das mehr so ein Scheinriese ist. Auf jeden Fall sind Strategien der neuen Rechten durch diesen Mangel an Moderation, durch das Nicht-Ernst-Nehmen dieser Entwicklung, sind da Strategien der neuen Rechten aufgegangen. Nämlich ihre Ideologie quasi durch Ironisierung, durch vermeintliche Humorisierung zu verharmlosen, zu normalisieren, also wirklich auch in einer erschreckenden Weise, also weil da wird halt nicht ein Holocaust-Witz gemacht, da werden überall Holocaust-Witze gemacht und eben auch in einer Art und Weise, wo wirklich fragwürdig ist, ob ihr jetzt noch ein Witz vorherrscht oder nicht, also bei die Frage völlig ausgenommen, ob es generell in Ordnung ist, darüber Witze zu machen, aber da ist es gar keine Frage mehr. Genau, es ist völlig normalisiert und das sorgt dann eben auch dafür, dass ja rechte Akteure dort im Prinzip sich bewegen können, ohne aufzufallen, selbst wenn sie den Holocaust leugnen, weil dann alle nur sagen, haha, komm in meine Holocaust-Leugner-Gruppe, hier machen die alle denselben Witz. Ja.
Wahrscheinlich werden deutsche Protagonisten das dann auch eher dann auf der weltweiten, also beziehungsweise amerikanischen Plattformen dann machen, weil das natürlich rechtlich sehr viel abgesicherter sein würde, als wenn man eine Plattform nach deutschem Recht das anbieten würde. Da hat es jetzt schon Steam genannt. Kann man noch irgendwelche anderen, so Plattformen nennen, wo das dann auch, wo das auch so propagiert wird oder beziehungsweise wo da keine Regulierung stattfindet, genau.
Mhm. Genau, also wie die angesprochenen Chatbots, da gibt es, wie gesagt, auch deutsche Ableger von oder gab es, die werden halt regelmäßig geschlossen und dann als neue Ableger aufgemacht. Dann das schon genannte Discord, ne, was halt ein anderes Bedürfnis, eine andere Funktion dann nochmal erfüllt. Das ist dann wirklich für die Eingeweihten, die man dann reinholt, wo dann auch die tatsächliche Ideologisierung und Radikalisierung stattfinden kann, weil man dort dann wirklich, also da muss man sich dann einschleusen, da muss man den Link haben. Da hat die neue Rechte, Julia Ebner beschreibt das ganz schön in ihrem neuen Buch Radikalisierungsmaschinen. Da werden richtig, also gerade bei der amerikanischen neuen Rechten, muss man richtig irgendwie Gentests abliefern und Fotos machen von seiner Hand mit dem aktuellen Datum, dass da auch geguckt wird, dass man weiß ist und das Foto aktuell ist. Genau. Und dann noch so Plattformen quasi aus der Gaming-Peripherie, die aber eigentlich auch für andere Sachen hauptsächlich genutzt werden. Also YouTube natürlich. So, ne? Die ganze Let's Play-Kultur findet halt nach wie vor viel auf YouTube statt. Und war ja jetzt auch bei mehreren Attentaten des letzten Jahres quasi auch vertreten oder spürbar der Einfluss, also wenn der Attentäter von Christchurch PewDiePie quasi oder seine Zuschauer aufruft, den YouTuber PewDiePie zu abonnieren und da auch so ein von rechts quasi vereinnahmtes Meme aufnimmt. Genau, oder eben so Streaming-Plattformen wie Twitch, die ursprünglich auch hauptsächlich aus der Gaming-Kultur benutzt und bespielt worden, die jetzt eben beim Attentat in Halle zum Livestream dieses Attentats diente, die glücklicherweise schnell reagiert haben.
Was sind denn da eigentlich die sagen wir mal, ideologischen Versatzstücke, die diese Menschen zusammenhalten? Kann man das sagen, dass es da was gibt? Oder gibt es da ein riesiges Potpourri, Hauptsache Hass? Oder gibt es da tatsächlich Sachen, die herausstechen? Also Hass natürlich auch immer unter dem Fokus Hass, aber gibt es da gewisse Punkte, auf die sich in Anführungsstrichen solche Menschen dann alle einigen können und dann sehr schnell miteinander in Verbindung treten können?
Also es ist schon ein großes Potpourri und es gibt viele Widersprüche, aber auch so ein paar wirklich verbindende ideologische Kerne. Das ist zum Beispiel der Antifeminismus. Das ist auch gerade für die Gaming-Kultur relevant, weil gerade da gab es in der Vergangenheit, vor 5 Jahren etwa, eben klare Anzeichen dafür, dass in diesen Bereichen der Gaming-Kultur, die ich angesprochen habe, eben ja klare antifeministische Ressentiments bestehen, bis hin zu Verschwörungstheorien, die dann sich als sehr anschlussfähig erwiesen haben für rechte Ideologien oder an rechte Ideologien. Verschwörungsideologien habe ich schon angesprochen, halt so die klassischen rechten Verschwörungsmythen wie der große Austausch. Mhm. Das war ja jetzt auch sowohl in Halle als auch in Christchurch und in Oslo quasi so eine klare ideologische Säule, dieser Verschwörungsmythos eines Bevölkerungsaustausch, der von mächtigen Eliten vorgenommen wird, um quasi die Weißen aus ihren eigenen Ländern zu verdrängen durch gezielt beeinflusste Migration. Genau, das sind so die beiden Kernpunkte. Und natürlich folgt auf diese Idee des großen Austauschs dann eigentlich auch immer gleich die klassische antisemitische Verschwörungstheorien, so die NWO, die das eben alles steuert.
Ist denn die Gaming-Kultur, jetzt nochmal einen kurzen Exkurs, ist das denn in Amerika, hat das sehr viel mehr Einfluss als in Deutschland? Oder bin ich da jetzt zu naiv und sage auch wieder diese typische, naja, es ist alles, kommt aus Amerika, deswegen bleibst du noch Amerika, und in Europa oder in Deutschland ist das alles noch gar nicht so verbreitet, beziehungsweise oder jedenfalls noch nicht so in dieser Rekrutierungsphase, oder?
Ja, man kann mittlerweile, denke ich, schon sagen, dass es da in Deutschland auch eine klare Bewegung gibt oder eine klare Formierung dieser Kräfte. Jetzt ja erst kürzlich so ein bisschen stärker durch die Medien gegangen, dass jetzt die sogenannte Atomwaffendivision in Deutschland auch aktiv ist. Eine ja rechtsextreme Trollgruppe, die aber in den USA auch schon für mehrere Morde verantwortlich gemacht werden kann, die sich dort in dem rechtsextremen Portal Iron March gebildet hat und sich dort organisiert hat. Und die eben jetzt auch in Deutschland aktiv ist. Was nicht heißt, dass die amerikanische Atomwaffendivision da unbedingt was von weiß. Das ist halt so, wie man das mittlerweile auch vom islamistischen Terror kennt oder so, dass Terror wie zu so einer Art Franchise wird, zu dem man sich anschließen kann. Aber man kann ja eben jetzt beobachten, wie Rechtsextreme in Deutschland sagen, wir sind jetzt die Atomwaffendivision und die ja jetzt gezielt PolitikerInnen der Grünen zum Beispiel Morddrohungen zuschicken und so. Genau, in den letzten Jahren war ja auch die Trollgruppe Reconquista Germanica relativ aktiv. Die haben sich jetzt erst im Oktober diesen Jahres aufgelöst, angeblich. Mhm. Aber nun gut, eventuell sind jetzt einfach unter anderem Namen und in anderer Form unterwegs. Aber die folgte eben auch klar so amerikanischen Vorbildern, klar diesen Ideen der Alt-Right über Beeinflussung so der sozialen Medien, über Vereinnahmung von Popkultur, über Witze, die Ideologie tarnen, eben Einfluss zu erlangen, unabhängig von der Größe. Also das, die entpuppen sich quasi nach Netzanalysen auch so ein bisschen als Scheinriese, aber entfalten halt trotz der relativ kleinen Strukturen, die sich da eigentlich gebildet hat, große Wirkungen, kommen in die Medien mit ihren Hashtags, werden besprochen in den Nachrichten. Und ja, genau, also abschließend, man kann sagen, dass es wirkt wie ein eher englischsprachiges, amerikanisches Phänomen, aber es fasst in Deutschland seit einigen Jahren auch Fuß. Mhm. Und schwierig macht es natürlich auch einfach die Tatsache, dass unabhängig davon, wo dieser neue Rechtsextremismus jetzt herkommt, findet er halt hauptsächlich auf Englisch statt und ist ein international vernetzter. Das hat man ja auch gesehen beim Attentäter von Christchurch. Der hat Englisch gesprochen in seinem Livestream, hat ein internationales Publikum erreichen wollen. Und das gilt, denke ich, für alle Gruppierungen. Das ist ja dieses etwas paradoxe Phänomen, dass man diese extrem nationalistischen Gruppierungen hat, diese Antiglobalisten, die gleichzeitig aber global vernetzt sind. Ja. Und das ist ja lange nicht der einzige Widerspruch, der da herrscht.
Das stimmt wohl. Abgesehen davon, wie wird denn neben den der verbalen Gewalt, die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich auch dann ständig und eigentlich auch so gefordert wird und auch gemacht wird. Wie ist das denn eigentlich mit der Propagierung von realer Gewalt? Also und besonders, wie sehen werden denn solche Attentäter von Halle und Christchurch eigentlich dann innerhalb dann solcher Foren bewertet, sagen wir es mal so?
Ja, also das auch wieder mit dem Disclaimer vorweg, dass man da eben nie so genau sagen kann, wer macht hier jetzt einen Witz und wer meint es ernst. Es gehört halt mit zur Strategie, diese Grenze zu verwischen. Wenn man für einen Moment einfach davon ausgeht, es ist ernst gemeint, dann kann man sagen, gerade auf so Imageboards wie 4chan und 8chan, ja, findet da ein regelrechter Wettbewerb statt oder so wird es inszeniert. Also da werden die quasi die Highscores verglichen der Attentäter, da wird geguckt, wer hat wie viele getötet, wer hat auch wen getötet. Und jedes neue Attentat wird quasi sofort daraufhin betrachtet. So, wie fällt das aus im Gegensatz zum vorigen? So, was auch dann negativ ausfallen kann, das war jetzt beim Attentat von Halle, dass er genug Opfer gefordert hat, aber es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Und das wurde auf 4chan zum Beispiel sehr negativ aufgenommen. Also da hat quasi der Attentäter im Grunde genommen sein Ziel nicht erreicht, da Leute quasi zu motivieren zu so einer Tat, weil alle dort eher so oder sehr viele dort den Tenor hatten. Puh, der hat sich ganz schön lächerlich gemacht und wir finden ihn auch ganz schön lächerlich, hat sich vor einer Tür aufhalten lassen. Ja, aber das kann man halt leider auch nicht lesen, wie jetzt werden hier Leute demotiviert oder sehen ein, dass diese Gewalt falsch ist, sondern eher, naja, beim nächsten Mal muss es dann einer besser machen. Mit etwas Glück hat es aber trotzdem ein paar Leuten dort gezeigt, dass es eben auch das Potenzial, also dass man dort nicht automatisch zum Helden wird, sondern eben auch sich quasi vor dieser Peer Group zum Idioten machen kann, so in diesem ganz zynischen in einer ganz zynischen Weise und Rhetorik, die dort vorherrscht.
Aber kann man das dann so sagen, dass es nur in dieser zynischen Art und Weise oder dass Leute dann doch vielleicht auch von der dann doch wirklich realen Gewalt abgeschreckt werden? Oder ist das, man kann es ja jetzt nur über die Kommentare oder Sprüche dann analysieren, aber wie ist das? Gibt es da Leute, die sich dann sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle oder das ist mir jetzt doch zu viel oder so? Oder?
Gibt es auch. Also deswegen gibt es ja auch immer wieder Bewegungen auch zwischen diesen Imageboards. 8chan wurde ja irgendwann quasi auch gegründet, weil in 4chan dann mittlerweile doch zu viel moderiert wurde und das den Leuten dort nicht mehr extrem genug war.
Ja.
Das heißt, sie mussten weiterziehen und es zieht halt auch von da immer weiter, bilden sich neue Gruppierungen halt jedes Mal, wenn dann doch so ein Seitenbetreiber kalte Füße bekommt, weil denen dann das auch zu viel wird. 8chan wurde jetzt zuletzt dicht gemacht, weil dort einfach Kinderpornografie geteilt wurde. Ja. So. Genau. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, das jetzt so letztlich, also eindeutig zu sagen, sind die Aufrufe zur Gewalt ernst gemeint. Ein Begriff, der zu diesem Thema ja jetzt auch immer wieder kursiert, der viel genutzt wird von ExpertInnen auf dem Gebiet des Extremismus, ist der sogenannte stochastische Terrorismus. Hinter dem steht so ein bisschen die Idee, dass es eben gerade gar nicht mehr um so gezielte Gewaltaufrufe geht, also dass dort gar nicht mehr Gruppen quasi sich bewegen, die sagen, wir rufen zur Gewalt auf und wenn ihr unsere Gewalt ausführt, dann seid ihr Teil von uns. So, es ist eher so, dass eben eine Atmosphäre geschaffen wird, in der permanent Gewalt Ausübung so im Raum steht, eigentlich permanent suggeriert wird, dass das passieren sollte, aber auch immer so mit Augenzwinkern, dass man sich halt noch distanzieren kann. Und dann reicht es, wenn halt statistisch einer von 100.000 daraus den Schluss zieht, ich mache jetzt ernst. Und das findet durchaus gezielt statt. Also das kann man beobachten. So ein Begriff der neuen Rechten im Netz, muss immer so ein bisschen vorsichtig sein. Immer wenn ich diese Begriffe nenne, möchte ich am liebsten auch so einen Disclaimer vorschieben, dass es sein kann, dass es schon wieder neue Begriffe gibt.
Yeah.
So, die verändern ihre Codes halt auch regelmäßig mal, was es zusätzlich verwirrend macht. Aber so ein Begriff, der oft auftaucht, ist das sogenannte LARPing. LARP ist Live-Action-Rollenspiel. Das wird ursprünglich oder meistens so im Fantasy-Setting.
Yeah.
Machen das Leute, ganz schöne, harmlose Sache. Aber es wird so als Begriff benutzt, um einerseits zu sagen, na hier, wir sind keine Neonazis, wir larpen nur. Das ist nur ein Spiel, wir spielen Nazis. Es hat halt einmal diese Funktion, so die Intention zu verdecken, die Ideologie zu verdecken. Gleichzeitig hat es aber auch so eine umgedrehte Funktion. Es ist so ein Vorwurf untereinander. Ihr labt nur, ihr macht nicht ernst. So, das steht permanent hinter. Hört mal auf zu laben. Nehmt jetzt mal nicht die Latex-Waffe, ja. sondern eine echte.
Ja.
Genau, und so, also wenn man dann den Attentäter wie aus Halle beobachtet, dann kann man auch den Eindruck haben, ja, hier hat jemand halt aufgehört zu lapen. Mhm. So, er hat das verstanden als, ich sitze jetzt nicht hier weiter rum in dem Forum und streue halt Aufrufe zu Gewalt oder irgendwelche Witze über rechtsextremen Terror, sondern ich mache das jetzt.
Mhm. Ist es denn auch so, dass wir jetzt davon, auch zynisch gesprochen, davon ausgehen müssen, dass so live aufgenommene Terroranschläge in Anführungsstrichen jetzt zur Regel werden? Also, dass jetzt so rechte Einzeltäter sich genau so einer dieser Kultur bedienen, dass das auch erwartet wird irgendwie, dass man jetzt halt dann auch das live im Internet auch halt einfach auch filmisch halt einfach auch so ein wahrscheinlich so ein Fußabdruck, ein Vermächtnis oder irgend so, ne? Die haben ja auch Halle und Christchurch haben ja auch noch in die Kamera ihr Manifest, aber haben sie auch irgendwo auch dann noch hochgeladen natürlich. Breivik hat das ja auch hochgeladen, dass wir uns daran jetzt irgendwie ein bisschen gewöhnen müssen, dass rechter Terror so daherkommen wird. Kann man das vielleicht so sagen?
Ist natürlich immer schwierig, das so vorauszusehen. Ich würde sagen, ja, vielleicht bleibt es nicht genau bei dieser Form. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Twitch zum Beispiel sehr schnell reagiert hat oder vergleichsweise schnell, das, also jetzt bei Halle, in Christchurch und Facebook war das ja noch anders. Da stand das Video ja für sehr lange quasi noch online und wurde von Millionen Leuten gesehen und konnte runtergeladen werden. Ist natürlich denkbar, dass wie bei Twitch jetzt, wenn die Reaktion auf so ein hochgeladenes Video einfach schneller erfolgt, wenn das Publikum dadurch geringer wird, auch was hochgeladene sogenannte Manifeste angeht, wenn das quasi besser verhindert wird, dass sowas lange online steht, das lässt sich nie ganz verhindern. Aber wenn das Publikum einfach geringer wird, dann ist es auch denkbar, dass dieses Phänomen zumindest dahingehend so ein bisschen wieder sich abschwächt, weil es geht da eben genau darum, ein großes Publikum zu erreichen. Der Publizist Sascha Lobo sprach da auch mal beim Attentäter von Christchurch so vom Content Management für rechtsextremen Terror. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat da so einen so ein Start-up eigentlich, so ein Terror-Start-up, das sich verkauft übers Netz, halt die hippen Plattformen gerade nutzt. Kann sein, dass es nächstes Mal dann TikTok ist oder irgendein anderer Dienst, wo man schnell ein Video hochladen kann. So, von daher, das Grundrezept hat eben schon funktioniert, auch wenn vielleicht einzelne Plattformen dann nicht mehr so gut funktionieren. Aber ja, wahrscheinlich wird man sich gewöhnen müssen an eine Form von rechten Terror, die sich gleichzeitig eben selbst vermarktet und die Idee von rechten Terror versucht weiter zu vermarkten, quasi neue Leute davon zu überzeugen, eben auch so eine Tat zu begehen, aufzuhören zu lapen, sondern ernst zu machen. Und eben dann selbst ein Manifest zu schreiben, selbst irgendwie auch sichtbar zu werden, ein Publikum anzusprechen, live oder als Video. Genau.
Mal auf diese Täter zu kommen, also wie die von Halle, Christchurch, dann nehmen auch Oslo und Ytøya, also das sind ja eigentlich natürlich Einzeltäter, aber können wir denn noch in der Definition von Einzeltäter eigentlich sprechen oder müssen wir da etwas überdenken? Also kann man da eigentlich kann man da Gemeinsamkeiten erstmal finden und kann man von einer Bewegung sprechen, die natürlich nicht mehr so vielleicht wie im 20. Jahrhundert erstmal natürlich in der Gruppe ist, aber dass es dann doch irgendwie doch wiederum eine Gruppe ist, die sich aber nicht kennt.
Ja, also sie wirken natürlich von außen wie Einzeltäter und diese Taten waren ja jetzt auch eigentlich immer plötzlich, hat niemand mit gerechnet. Plötzlich kam da jemand, den man überhaupt nicht kannte, der jetzt auch nicht, auch der Attentäter aus Halle, da war ja jetzt, es gibt da nur aus dem Hörensagen Hinweise darauf, dass er vielleicht mal in einer NPD-Zentrale in Leipzig war oder so, aber es gibt halt keinen Hinweis, dass der in den klassischen Strukturen unterwegs war, die beobachtet werden, wo man ihn vielleicht hätte entdecken können. Das heißt, die wirken wie so völlig, im wahrsten Sinne des Wortes, freie Radikale, die dann halt plötzlich da sind und man hat nicht mit gerechnet. Jetzt, wenn man mit diesem Wissen halt drauf guckt, dass es einfach so Subkulturen im Netz gibt, die quasi in letzter Instanz auf so einen Attentat hinauslaufen, wenn sie es auch permanent ironisch versuchen zurückzunehmen oder davon abzulenken, dann kann man halt auch nicht mehr sagen, es wäre ein Einzeltäter. Also da ist eine Struktur, da findet eine Organisation statt, die ist aber nicht mehr klar gelenkt. Also es ist halt nicht, man hat es nicht mehr mit diesen klassischen rechten Organisationen zu tun, mit Hierarchien. Die hat man manchmal auch, bei Reconquista Germanica gab es Hierarchien, aber die sind sehr provisorisch. Und auf 4chan hört es dann komplett auf, weil da herrscht halt quasi Anarchie, da kann jeder anonym schreiben, niemand ist da von vornherein, wird da mehr gehört als andere, da geht es halt dann darum, wie krass man sich äußert und da gibt es dann so eine Art kollektive Selbstorganisation ohne Lenkung, also es lenkt sich dann selbst, so die Leute peitschen sich gegenseitig einfach hoch. Vielen wird es dann, die meisten kriegen dann irgendwann kalte Füße, für die ist das halt so ein Provokationsspiel. Aber es bringt halt Menschen hervor, im schlimmsten Fall, die dann auch im Zusammenspiel mit anderen Plattformen, mit anderen Ideologien, die sie noch mitbekommen haben, dann den Schluss daraus ziehen, dass Terror jetzt die Lösung ist.
Der Sinn ist ja dann schon auch, also Sinn jetzt mal in ganz dicken Anführungsstrichen, also von diesen Einzeltätern wollen sie sozusagen erstmal nur ein Zeichen setzen oder sind sie tatsächlich auch so drauf, dass sie sagen, sie fangen an und sie hoffen, dass sich dann ihre Betreffenden, also Menschen, die sie erreichen wollen, dann auch erheben und dann das System umstürzen etc. Also wie kann man das denn so ein bisschen einschätzen? Also wie in welchem Spektrum von Größenwahnsinn könnte man das denn nennen, bewegt sich so ein Täter oder wenn man das überhaupt verallgemeinern kann?
Ja, und ich bin natürlich auch kein Psychologe, ich kann ja nicht wirklich fundiert Aussagen zu treffen, ich kann nur wiederholen, was ich so lese quasi von ExpertInnen, die sich dazu äußern. Genau, darauf aufbauen meiner Einschätzung wäre, man hat es da schon mit Leuten zu tun, die schon anfällig sind, zum Beispiel für Verschwörungsideologien, Leute auf Sinnsuche, Leute, die irgendwie auch vielleicht gerade Krisen erlebt haben oder desorientiert sind in ihrem Leben und die halt diese Sinnangebote sehr gern annehmen. Und eigentlich eine sehr, sehr extreme, also Selbstviktimisierung pflegen, bis zu einem Punkt, wo man eigentlich davon ausgehen kann, hätten die keinen Attentat gemacht, hätten sie sich wahrscheinlich umgebracht. So. Und so haben sie halt jetzt quasi Suizidalität plus Ideologie, die ihnen beigebracht wurde, führt dann halt zu solchen Attentaten. So, das kann man ein bisschen deutlicher noch beobachten bei Attentätern, die so aus der sogenannten Insel-Bewegung kommen. Insel ist Abkürzung für Involuntary Celibacy, also unfreiwilliges Zölibat. Junge Männer, die eben das Gefühl haben, dass so wie sie aussehen, mit ihrem Knochenbau, mit ihrem Körperbau, sie nie eine Frau abbekommen werden. Und Frauen sind sowieso schlimm. Die werden da quasi auch entmenschlicht, als Viehmeuts bezeichnet, um sie bloß nicht quasi als Mensch bezeichnen zu müssen. Und dort gibt es den Begriff der Black Pill. Es gibt ja die Red Pill, das ist so aus dem Matrix-Film so ein Begriff, der quasi für diesen Ideologisierungsprozess stellvertretend steht. So, man hat die Wahrheit über die Weltverschwörung gefunden, man hat die Red Pill geschluckt und bei den Incels gibt es dann halt auch noch die Black Pill, die dann quasi so das völlig defätistische, mit dem Leben abgeschlossen habende Wahrheitspillchen ist, wo dann eben auch die Leute aus diesem aus diesem Gefühl heraus, völliger Verzweiflung. Sie haben eigentlich, sie werden nie Liebe finden, sie werden nie Zuneigung finden. Sie können sich genauso gut umbringen. Und wenn sie schon dabei sind, können sie eben noch die Menschen, also Frauen, halt mitnehmen. Genau, also da gibt es, da zeichnet sich schon ein gewisses Psychogramm ab, was für Menschen das sind, was die bewegt, was denen vielleicht fehlt. Ja.
Wir können ja dann kurz mal darauf sprechen zu kommen, was man tun kann. Erstmal ganz technisch, was können denn diese Plattformen tun? Jetzt mal abgesehen von 4chan, 8chan, sondern meinetwegen jetzt auch da, wo die Livestreams sind, also an Facebook oder Twitch und was weiß ich, dass das relativ schnell unterbunden wird und vielleicht auch kurz die Frage, ob der Wille eigentlich dazu da ist, das dann auch zu tun.
Also ich glaube, gerade bei Videostreaming-Plattformen ist der Wille relativ groß, weil auch ganz zynisch gesagt, das ist einfach keine gute Publicity, niemals so. Also ne, ich meine YouTube zum Beispiel, auch Videoplattformen, die leben ja ganz gut von verschwörungsideologischen Videos. So, ne? Das fördert halt Engagement und solange nicht unmittelbar irgendwie zu Gewalt aufgerufen wird und so, sehen die da, glaube ich, auch, oder machen die halt eine Abwägung zwischen einem leichten Imageverlust und einfach dem Engagement, dem sogenannten, was da produziert wird. Mhm. Also da ist irgendwie die Motivation nicht so groß, was zu verändern. Aber wenn jetzt Attentate live gestreamt werden, da ist das Interesse eher groß und da wird halt an technischen Lösungen auch gearbeitet, wurde auch gearbeitet. Deswegen hat das bei Twitch so schnell funktioniert, dass halt Twitch dann auch relativ schnell quasi einen Dateifingerabdruck dieses Livestreams an andere Akteure weitergegeben hat, an andere Webseiten, damit die quasi automatisiert diesen Livestream oder Kopien des Livestreams schon mal von vornherein den Upload nicht erlauben. Das hat natürlich auch Grenzen, aber da ist das Interesse groß und da wird, denke ich, auch noch viel passieren, dass sowas noch schwieriger wird. Genau, bei anderen Plattformen sieht es halt eher ähnlich aus wie bei YouTube. Also Steam ist so ein Beispiel, worüber ich halt gern spreche, weil es so ein bisschen stellvertretend die Probleme, die es halt gibt. Dort zum Beispiel gibt es ja durchaus Community-Standards und die sind auch recht deutlich. Also die sagen zum Beispiel auch, dass das Hass, das Hetze nicht erlaubt ist. Mit dem expliziten Zusatz auch nicht aus Spaß. Das heißt, auf dieser Grundlage könnte Steam eigentlich ihre Community mal sehr gründlich und ordentlich durchmoderieren und dann würde schon der allergrößte Teil von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, würde schon mal wegfallen oder müsste wegfallen. Aber sie setzen diese Community-Regeln eben nicht um. Das machen sie nur, wenn Journalisten zum Beispiel das ansprechen und auch dann merkt man, dass so der Wille nicht so ultra groß scheint. Also, keine Ahnung, dann berichtet ein Gaming-Portal kritisch über 15 verschiedene Hassgruppen auf Steam und dann werden halt diese 15 Gruppen gelöscht und alle anderen, die noch da sind, nicht. Ja. Ich habe es erlebt im letzten Jahr, als ich auf Steam recherchiert habe und parallel auch so ein bisschen dieses Problem von Hassgruppen auf Steam quasi in den Medien diskutiert wurde oder zumindest in den englischsprachigen Gaming-Medien, dass quasi von einem Tag auf dem anderen der Suchalgorithmus von Steam angepasst wurde. Also wenn ich den einen Tag quasi nach Profilen gesucht habe, die sich Hitler nennen, hatte ich 6.000 Treffer und am nächsten Tag plötzlich nur noch 150. Und vor einem Moment dachte ich, oh super, Steam hat ganz viele Profile gelöscht, die sich Hitler nennen. Ja. Und ich hatte aber eben die Links halt so auch gespeichert von vielen dieser Profile, und konnte dann halt feststellen, nein, hier wurde einfach nur der Suchalgorithmus angepasst, dass man die nicht mehr findet. Also gerade bei Gruppen wurde das klar so, dass ich gemerkt habe, okay, stichprobenartig hat sich gezeigt, Steam, die Suche zeigt einfach keine Gruppen mehr an, die weniger als 50 Mitglieder haben. Das heißt, viele dieser Gruppen, die sich ganz klar rechts positionieren, rechts äußern, menschenverachtende Inhalte teilen, tauchen einfach nicht mehr auf, aber sie sind noch da. Und das Tragische ist halt, dass es Journalisten die Arbeit sehr schwer macht, diese Gruppen jetzt zu finden. Die Einladung in die Gruppen, an die eigentlichen Zielgruppen, aber gar nicht über die Suchfunktion halt stattfinden. Das wird halt in irgendwelchen Spielen dann kommuniziert. Ja. Spielt mal miteinander und hier, hat Spaß mit dir gemacht, komm in diese Gruppe. Und genau, von daher, Steam windet sich da irgendwie deutlich. Es tut sich nicht so viel. Und genau, da müsste eben durchgegriffen werden. Und wahrscheinlich, oder was dann argumentiert wird, ist ja oft, es ist halt ein Privatunternehmen. Und wenn eine Gesellschaft ein Interesse hat, dass dieses Privatunternehmen sich an bestimmte Gesetze hält, müssen die halt durchgesetzt werden. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar, würde ich auch sagen, okay, dann muss halt der deutsche Staat jetzt ein bisschen genauer drauf gucken und hier sein rechtliches, ja, seine rechtlichen Grundlagen auch hier umsetzen. Das passiert ja zum Beispiel in den sozialen Netzwerken mittlerweile durch das eher umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo er zu Recht auch die Angst besteht, dass quasi so aus einem Nicht- oder aus einem Ignorieren oder Nicht-strafbar sein von Hassinhalten, so ein Overblocking wird, also dass dann quasi Zensur entsteht, dass zu viel gelöscht wird. Genau. Also, aber da gibt es zumindest jetzt diese rechtliche Grundlage, um diese Inhalte besser verfolgen zu können und um die Leute zu finden, die dahinter stehen. Nur genau so ein Gesetz gilt dann eben nicht für eine Plattform wie Steam. Mhm. Weil da müsste halt erstmal geguckt werden, ob die genug Mitglieder hat. Also eigentlich schon, Steam wird so von 19 Millionen Menschen tagtäglich irgendwie genutzt. Die Community, glaube ich, nicht von ganz so viel. Und da muss man auch gucken, wie viel aus Deutschland sind da dabei. Da ist das NetzDG halt sehr eingeschränkt so. Auch gut, dass es da so ein paar rechtliche Hürden hat. Aber das greift auf Steam halt erstmal gar nicht zu. Mhm. Auch schon aus dem Grund, dass Steam diese soziale Netzwerkfunktion nur als Nebenzweck hat. So, das schließt es quasi von diesem Gesetz aus. Das heißt, da gibt es wenig Möglichkeiten, da was durchzusetzen. Jetzt vor 2 Tagen ging Pressemitteilung rum der Medienanstalt Hamburg, Schleswig-Holstein, die sehr stolz berichtet haben, dass sie dafür gesorgt haben, dass quasi rechtsradikale Inhalte von Steam gelöscht wurden. Sehr schön, sehr gut, dass das passiert ist, aber wenn man halt so ein bisschen reingeguckt hat in diese Pressemitteilung, sah man halt, okay, ein Profil wurde anscheinend gelöscht und ansonsten waren das halt normale Community-Inhalte, die Leute halt hochgeladen haben, die kann halt auch jede Privatperson löschen lassen. Also da kann man halt einen Report an Steam schicken und die löschen nicht alles, aber ich hatte da in der Vergangenheit schon immer mal wieder Erfolge, so ein Hakenkreuz wird dann schon gelöscht, so.
Ja.
Wenn es dann halt so ein Pepe, der Frosch oder so ist, da wird es dann unklar, das bleibt dann manchmal da. Und auch wenn sich Leute wie die Attentäter von Christchurch nennen, wenn die das als Profilnamen nutzen, das wird dann auch gelöscht, also da macht dann Steam schon was. Aber ja, also wenn selbst so eine Medienanstalt einfach da im Prinzip nur minimalste Erfolge erzielt, aber zumindest ist es ein gutes Zeichen, dass so quasi öffentliche Institutionen überhaupt das wahrnehmen und aktiv werden. Und ich denke, dass sich da in nächster Zeit auch mehr tun wird. Das war ja dann auch nach Horst Seehofers erster, sehr verunglückter Aussage, dann auch die zweite Aussage aus dem Innenministerium, die ein bisschen differenzierter war, dass man quasi überall Rechtsextremismus näher beobachten möchte und eben unter anderem auch in dieser Netzkultur und Gamingkultur. Und da werden jetzt hoffentlich Lösungen entwickelt, die dafür sorgen, dass solche Inhalte halt vernünftig moderiert werden.
Dann kommt ja gleich direkt eigentlich auf uns, auf unser Metier, die Bildungsarbeit. Was können wir denn da leisten? Oder ist das dann eigentlich schon nicht mehr unsere Aufgabe? War platt gesprochen.
Ja, also auch nochmal zurückkommt auf Julia Ebner und ihr Buch Radikalisierungsmaschinen, da äußert sie sich als Fazit quasi, dass es eigentlich so eine breite Kooperation braucht, eben vom Rechtsstaat, von Politikern, aber auch von der Zivilgesellschaft, von zivilgesellschaftlichen Initiativen und den Privatunternehmen, Da sind im Prinzip alle gefordert, auf allen Ebenen diese Phänomene anzugehen, mit den ihnen jeweils möglichen Mitteln und den jeweils ihnen möglichen Expertisen und am besten koordiniert. Das heißt, auch so die Bildungsarbeit spielt natürlich eine Rolle und ist wichtig, weil die Sache ist ja die, das hat Sascha Lobe auch beschrieben, dass wir es ja da mit vielen Leuten zu tun haben, mit vielen jungen Menschen, gerade jungen Männern, die sich nicht in diesen Netzwerken bewegen, um radikalisiert zu werden. Die sind da, weil dort bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden, die sie haben. Mhm. So Gemeinschaft, Sinnstiftung. Das ist ja auch quasi etwas, was Funktionen, die Verschwörungsideologien ja sehr gut erfüllen, Leuten zu erklären, warum es ihnen vielleicht so schlecht geht, wie es ihnen geht. So plötzlich gibt es Schuldige, plötzlich gibt es Erklärungen, die mögen völlig absurd sein. Aber das ist natürlich ein attraktives Angebot für junge Menschen. Und dort aufzuklären, also erstmal Alternativen zu bieten, alternative sinnstiftende Angebote, alternative Erklärungen, alternative Hilfsangebote und gleichzeitig aber auch zu vermitteln, die Kompetenz zu fördern, eben auch diese verschwörungsideologischen Erklärungsmuster zu hinterfragen. Die Leute, die jungen Menschen sind ja eh oft, folgen diesen Verschwörungsideologien ja eigentlich auch oft aus einem sehr kritischen Impuls. Sie wollen selbstständig nachdenken, sie wollen kritisch hinterfragen. Und finden dann eben oft keine Angebote, die ihnen das ermöglichen, abseits eben dieser völlig absurden kritischen Verschwörungsangebote. Ne? Vor 2 Jahren hat die Journalistin Andrea Nagel das auch ganz gut beschrieben in ihrem Buch Kill All Normies, wo sie eben beschreibt, wie quasi so eine linke Kultur und linke Bildung eigentlich gerade bei jungen Menschen einfach das Problem hat, dort als eben so als der Mainstream angesehen zu werden, der halt oft auch nur, oder oft halt auch gar nicht mehr argumentiert, sondern sagt, das ist halt so. Während quasi rechte Erzählungsmuster plötzlich eine Alternative dazu anbieten, so ein kritisches Denken. Hier wird das zumindest hinterfragt. So, hier wird nicht einfach gesagt, ist halt so, Diversity ist super. Da wird halt dann gefragt, ist das eigentlich so? Und jetzt nutzen wir mal die Wissenschaft und wir haben ja diese wirre Verschwörungstheorie über Race Realism und das kann dann halt so ein junger Mann, der irgendwie sich freut, hier gerade ernst genommen zu werden, als kritisch hinterfragendes Individuum hinterfragt dann halt diesen eigenen kritischen Impuls nicht und die Quellen, die er dann vorgesetzt bekommt. Genau, da aufzuklären, da Alternativen zu bieten, da auch quasi Lehrpersonal, pädagogisches Personal auch ein bisschen zu schulen, dass sie eben auch diese Codes lernen, die dort herrschen. Ja. Das ist eine völlig eigene Sprache, die halt noch erschwerend mit sich bringt, dass sie sich oft verändert. Dass es immer wieder neue Meme gibt, manchmal auch bewusst lancierte Meme, die dann quasi so die Linke, die kritische Linke aufgreift und sagt, hier ist jetzt der neue Neonazi-Code, das ist ein Zeichen für White Supremacy und dann sagen halt die Rechte, nein, das haben wir einfach nur behauptet, dass das so wäre, ihr seid so doof. Also da ist halt wirklich ein Minenfeld, in dem man sich hilflos verlaufen kann, wo man sich quasi vor den Augen der Leute, die dort von Radikalisierung bedroht sind, halt auch unglaubwürdig macht. Das heißt, da braucht es viel Know-how, was vermittelt werden muss, um überhaupt auch erkennen zu können, wer ist jetzt hier gerade bedroht davon, in die sogenannte Alt-Right-Pipeline reinzufallen, so in diese Radikalisierungskarriere, die halt genau mit diesem Prozess der Normalisierung beginnt, wo Leute dann, die finden dann Pepe den Frosch einfach witzig, finden witzig, wofür der steht, eben auch für dieses anarchistische, humorvolle Hinwegsetzen über alle Regeln der Moral, des guten Geschmacks. Ich glaube, wenn man das frühzeitig erkennt und den Menschen halt dagegen Angebote macht, dann kann das gut funktionieren. Und zumindest im englischsprachigen Raum gibt es da auch einfach Beispiele, also auch so quasi gegenkulturelle Beispiele, die eigentlich was Ähnliches machen wie die neue Rechte, aber eben mit eher linken oder Inhalten der Mitte. Hm. Zum Beispiel der YouTube-Kanal ContraPoints, wo die eine Transfrau einfach Alt-Right-Rhetorik auseinandernimmt. Einfach toll inszeniert, wunderbare Ästhetik und einfach so gemacht, dass es junge Leute erreicht und die das irgendwie eben auch wieder spannend finden und nicht das Gefühl haben, hier erklärt mir jetzt wieder so ein Linker im Kortsacko, das ist aber böse, den Holocaust zu leugnen, sondern es ist halt, spricht halt dieses Bedürfnis an, ernst genommen zu werden und spannende Kultur vermittelt zu bekommen. Oder so Leute wie der Twitch-Streamer Destiny, der halt Spiele spielt und dann nebenbei diskutiert mit Protagonisten der neuen Rechten. Und zwar hart diskutiert, also die richtig in die Mangel nimmt und deren Argumentation halt kennt und die gut darauf reagieren kann. Und das funktioniert scheinbar auch ganz gut. Also da findet man dann eben auf YouTube viele Videos von Leuten, die sagen, boah, ich war irgendwie drauf und dran, diese Alt-Right-Pipeline runterzurauschen. So, ich habe schon angefangen, mir irgendwelche Verschwörungsvideos anzugucken. Und dann habe ich irgendwie Destiny im Livestream gesehen und der hat es so auseinandergenommen und war so nachvollziehbar. Ich bin jetzt wieder ein bisschen standfester in meinen Überzeugungen. Genau, aber ja, da muss es auf breiter Front viele verschiedene Strategien geben, wie das umgesetzt werden kann und eben auch ja letztlich dann eben auch zivilgesellschaftlich irgendwie muss auch in der Spielekultur so ein Konsens gefunden werden, dass man sagt, wir sind hier auch geschlossen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. So, es ist jetzt gerade auch erst passiert, der Branchenverband Game der deutschen Gaming-Branche hat unter dem Hashtag Team Diversity quasi versucht jetzt genau so einen Aufruf zu starten und diese breite Front eben zu vermitteln, zu sagen, wir sind die Gaming-Branche und wir wollen keine Rechtsradikalen unter uns so und wir werden uns dagegen einsetzen und das ist wichtig, dass das passiert. Gerade YouTuber, deutsche YouTuber sind ja auch manchmal ein bisschen zu zurückhaltend darin, ihre eigenen Zielgruppe auch so vor den Kopf zu stoßen. Die sind dann auch manchmal wie PewDiePie oder so, dass die dann eher selbst mit den Memen, die sie so produzieren, den Hashtags, die sie streuen, eben in diese Normalisierung rein arbeiten. Also Gronkh hatte jetzt zum Beispiel, einer der größten deutschen YouTuber, hatte jetzt in Bezug auf Horst Seehofer als Reaktion darauf halt sich den Hashtag Minecraft durch Freude ausgedacht. Also einfach so NS-Sprache genutzt, um irgendwie Horst Seehofer zu kritisieren dafür, dass er Gamer pauschal für Neonazis hält. Also der Impuls ist ja vernünftig, das zu kritisieren, aber genau solche Hashtags und wie unkritisch damit umgegangen wird, zeigen eben auch, dass da gerade unter den Menschen, die viel Einfluss haben, die viele Leute dort erreichen, eben auch ein Umdenken notwendig ist, dass die ihre Verantwortung verstehen und dass die verstehen, dass die jungen Menschen, die ihnen zuhören, sowas eben auch annehmen, wenn dort quasi rechte Sprache normalisiert wird, dass die dann im schlimmsten Fall bei nächster Gelegenheit sich halt auch nichts mehr dabei denken, wenn irgendwie NS-Sprache benutzt wird.
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir können vielleicht auch als Quintessenz auf jeden Fall noch hinzufügen, auch gerade so für unsere auch Zielgruppe, dass es wahrscheinlich doch sehr wichtig ist, dass diese Gaming-Kultur, also nicht nur ernst zu nehmen, sondern dass sie ja einfach eh schon umspannend ist und auch wahrscheinlich vielleicht 90%, beziehungsweise bis in einer bestimmten Altersgruppe ja auch umfasst und dass das auch immer wichtiger wird. Auch in der FIFA-Mediathek gibt es da einige Sachen, jetzt immer noch eher nur bezogen auf Fake News und wie man damit umgeht, aber auch inwiefern man in Foren oder auch eine Kontrakultur auch etabliert, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich hoffe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, sehr gern und wünsche auch einen schönen Tag.